Willkommen zu Kreisab Allee und der nächsten Folge rund um die Olympischen Spiele 2024. Mit aktuellen Einschätzungen und knallharten Analysen in Kooperation mit der Handballwoche und mit eurem Gastgeber, der heißt wie immer Sascha Staat.
Wisst das, auch heute gibt es eine neue Folge von Kreisab Allee, wie jeden Tag hier während der Olympischen Spiele in Paris und Lille. Wobei heute nicht der geschätzte Kollege Olaf Bruchmann mit dabei ist. Gestern war es ja eine spontane Doppelfolge, ihr habt es mitbekommen, auch noch mit Rufen Möller. Aber Olaf hat mich heute verlassen und der erste Ersatzmann, der direkt quasi vom Kommentatorenpult hier den Weg zu mir ans Mikrofon gefunden hat, ist Uwe Semrau von Eurosport. Uwe, wir haben gerade das erste Frauenhalbfinale gesehen, Frankreich gegen Schweden. Da steigen wir direkt mal mit ein. Es ging in die Verlängerung und ich hatte eigentlich so in der 50. Minute das Gefühl, dass Schweden es packen würde, weil Frankreich in der Offensive nicht so viel einfiel im 6 gegen 6. Wie hast du es erlebt und warum konnte es Frankreich dann doch nochmal gewinnen?
Also Frankreich hat auf der zweiten Position der Torhüterin zulegen können und Johanna Bunzen hat so ein bisschen das Gefühl für die Situation verloren. Und das lag für meine Begriffe daran, dass das Laufspiel bei Frankreich intensiviert wurde mit Merline Nocandi, die unglaublich Dynamik in dieses Angriffsspiel nochmal reingebracht hat in der zweiten Hälfte, Und deswegen das Momentum rübergewechselt ist zu den Französinnen. Ja, du hast recht, man hatte von Schweden lange Zeit einen guten Eindruck. Das lag aber daran, dass die Abwehr in dieser Zeit gut funktioniert hat und sie die sogenannten, wenn es die überhaupt noch gibt, leichten Tore gemacht haben. Aber aus dem Rückraum ist Schweden dann nicht mehr viel eingefallen. Und diese Kunstgriffe der sehr ungewöhnlichen 7-gegen-6-Konstruktion, die Thomas Axner versucht hat, dann zu installieren, hat nicht gefruchtet. Also jedenfalls nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und das hat die französische Deckung nicht erschüttern können. Also gab es viele verschiedene Faktoren. Das Angriffsspiel von Schweden hat nicht mehr funktioniert, weil auch Frankreich für meine Begriffe aggressiver gedeckt hat und die Kreuzung unterbrochen hat bei Schweden. Das ist ihnen gelungen. Wenn was durchkam, auch bei den 7 Metern, hat Sacco sehr gut funktioniert als Vertreterin von Laura Glauser. Und auf der anderen Seite hat Johanna Bunzen gar nicht mehr diese Situationen bekommen wie in der ersten Hälfte, dass sie eben vom Kreis sehr weit rausgehen kann gegen die Kreisläuferin oder von außen sehr weit rauskommen kann und die Wurfentscheidung aufzwingt. Und die ganzen Heber, die Frankreich versucht hat gegen Bunzen, haben ja nicht funktioniert. Also erst der 5. insgesamt hat dann funktioniert und so ist es zustande gekommen und ich hatte in Schweden kein Vertrauen mehr, als die Verlängerung angepfiffen wurde. Also da habe ich keinen Pfifferling mehr auf die gesetzt. Da war der Akku dann einfach auch leer. Und somit muss man sagen, dass Frankreich am Ende dann doch mit einem schwierigen Arbeitssieg das Ding wieder gewuppt hat gegen Schweden und verdient im Finale steht. Meine Güte, auch die deutsche Mannschaft ist rangekommen, aber so richtig das Pendel in die andere Richtung umschlagen lassen, haben sie nicht gepackt. Ne? Und da war Schweden schon eine ganze Ecke näher dran. Aber ja, so ein Spiel beim Handball, wie wir jetzt wissen, dauert ja 70 Minuten. Und von daher ja, musste so lange dann auch dagegen halten. Ne? Und als Frankreich dann auch wirklich den Umschwung geschafft hat, da wurde die Halle für meine Begriffe auch zum ersten Mal ein Faktor. Ne? Also immer wenn die Halle anspringt, ohne dass hier ein DJ sie dazu auffordert, dann wird es richtig eng und dann siehst du auch, dass diese Unterstützung was bewirken kann, beziehungsweise den Gegner eben auch einschüchtert, ne, wenn da 20.000 aufstehen und dann dieser Schalldruck auch plötzlich da wird und physisch erfahrbar ist unten auf dem Feld. Ja. Und diese ganzen Faktoren haben dann dazu geführt, dass Schweden so ein bisschen die Kontrolle verloren hat und es ist wieder mal eine Niederlage gegen Frankreich, klar. Aber wenn die gleichen immer im Halbfinale stehen und auf dem Weg zu den Medaillen sind, dann triffst du halt auch diese Gegner. Und ich glaube, dass insgesamt Schweden einfach nicht gut genug ist für diese französische Mannschaft. In dem anderen Halbfinale ist eine Mannschaft drin, die, glaube ich, nicht gegen Frankreich verlieren kann. Das ist für meine Begriffe Norwegen. Also diese Leistung von Frankreich würde nicht genügen gegen Norwegen. Gegen Schweden hat es heute nochmal geklappt. Aber wer weiß, was in 2 Tagen ist. Norwegen muss ich erstmal durchsetzen gegen Dänemark. Von daher sind das auch ungelegte Eier.
Genau, denn wir zeichnen ja direkt auf nach diesem Spiel, was quasi noch unser aktueller Eindruck ist. Hast du jetzt sehr schön vermittelt, wie ich finde. Ich stimme dir da in vielen, vielen Punkten zu. Du hast jetzt auch gesagt, Handballspiel dauert ja mittlerweile 70 Minuten. Wir sehen sehr viele Verlängerungen hier in den Viertelfinals und dem ersten Halbfinale bei den Frauen bislang. Finde ich, das spricht auch für die Ausgeglichenheit dieses Turniers hier bei Olympia. Man sagt ja sowieso, es ist das ausgeglichenste Turnier, was es überhaupt gibt im Handball. Und ja, das ist ein klarer Beweis dafür, dass das eben so ist. Ich wollte aber auf eine Sache noch zu sprechen kommen. Es gab nämlich da kurz vor Schluss dann nochmal ein Tor von Frankreich zum Ausgleich, zur Verlängerung. Und dann gab es irgendwie, ich glaube, noch 10 oder 8 Sekunden, in denen Schweden es nicht mal gelungen ist, den Ball schnell genug nach vorne zu transportieren mit der schnellen Mitte. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass sie da nicht mal noch einen Wurf bekommen haben. Dass Frankreich das dann vielleicht bei 9 Metern gut verteidigt, ist das eine. Aber dass du dann im Kopf zu langsam bist, um nochmal nachzulegen, um nochmal einen Wurf zu nehmen, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich von gerade so einer Mannschaft wie Schweden mehr erwartet, die ja eigentlich übers Tempo kommen. Aber da stimme ich dir auch komplett zu, weil du gesagt hast, du hast dann mit Beginn der Verlängerung kein Pfifferling mehr auf Schweden gesetzt. Und diese Szene stand für mich dafür ein bisschen exemplarisch. Und deswegen sehe ich das genauso wie du, dass mit Beginn der Verlängerung irgendwie bei Schweden die Luft raus war, so verrückt das klingt, in einem olympischen Halbfinale.
Ja, und Lynn Blom hat einen ziemlich unglücklichen späten Nachmittag verlebt mit einer ganz schwachen Quote vom Kreis, was man von ihr nicht gewohnt ist. Sie ist reingegangen in dieses Spiel mit 19 Treffern von 23 Versuchen, was für eine Kreisläuferin super ist. Aber wenn es dann gegen Frankreich geht, ist es ein anderer Schnack. Und sie hat, glaube ich, einen Treffer erzielt bei 6 Versuchen. Und bei Wiederanpfiff, kurz vorm Ende der Partie, hat sie sich relativ lange bei den Schiedsrichterinnen beschwert über eine Aktion von Fopper, glaube ich, in der Deckung und hat wertvolle Zeit verschwendet, um noch einen Angriff anzusetzen. Und beim Rausgehen nach dem Abpfiff, als dann klar war, dass es eine Verlängerung gibt, hat sie sich von Hackmann dafür auch ganz schön was anhören müssen, die das gar nicht gut fand. Die war nämlich schon durchgestartet auf der rechten Seite und hat eigentlich erwartet, dass noch ein Wurf zustande kommt. Und das ist, genau, wie du sagst, symptomatisch für die Schwedin gewesen, die zu dem Zeitpunkt dann schon das Gefühl hatten, wir sind auf dem absteigenden Ast und können das Ding hier nicht mehr ziehen. Und dann gab es ja auch relativ schnell 3 Treffer von Frankreich. Und das in der Restlaufzeit von da waren es dann 7 Minuten noch hinzukriegen. Da hast du dann gesehen, dass die Lade runterfällt bei Schweden und die Hoffnung wirklich schwand. Und das ist eigentlich sehr schade, dass sie nicht mitgehalten haben bis ganz zum Ende. Denn diese Verlängerung war jetzt lange nicht so gut wie bei den deutschen Männern, muss man sagen. War ja auch ein Ding, das es so noch nie gab und so schnell nicht wieder geben wird. Aber Schweden hat das nicht hingekriegt gegen Frankreich. Da hat ihnen auch echt die Energie gefehlt auf der Zielgeraden.
Wir könnten jetzt noch viel über dieses Spiel sprechen, weil ich finde, es hatte tolle, interessante Facetten über die kompletten 70 Minuten. Du hast eben Hatadou Sakho angesprochen, die für Laurent Glauser dann ja reingekommen ist. Glauser hat super angefangen in diesem Spiel, aber Hatadou Sakho ist dann halt eine Spielerin, die auch nochmal sehr viel Emotionen mit reinbringt. Das sieht man ja auch jedes Mal, wenn sie auf dem Spielfeld steht. Also ein richtiger Faktor für diese Mannschaft. Und ja, wie gesagt, wir könnten da noch ganz, ganz viel und ausführlich drüber sprechen. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, nochmal vorauszuschauen auf das andere Halbfinale Norwegen gegen Dänemark. Aber hätte ich gerne von dir einen Tipp und dann können wir ja hinterher sehen, ob du richtig lagst.
5 Tore für Norwegen.
Okay, das ist relativ deutlich. Und dann schauen wir jetzt auf das voraus, was uns morgen erwartet. Aber eine Frage zuerst zu dem Spiel von gestern. Du hast auch schon viel gesehen, du bist lange mit dabei im Handballgeschäft. Du hast, ich weiß nicht, wie viele Spiele kommentiert. Aber das muss ja auch für dich ein absoluter Höhepunkt gewesen sein, da auf der Tribüne zu sitzen und das miterleben zu dürfen tatsächlich.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich schätze mal, es ist irgendwie eine Zahl zwischen 1600 und 1700 Spielen in den letzten 30 Jahren und das war ein absolutes Highlight, also gar keine Frage. Sowas Verrücktes gibt's auch nur im Handball und deswegen ist und bleibt es der geilste Mannschaftssport, keine Frage. Und dass unseren Youngstern das gelungen ist, ist eigentlich ein schöner Schluss, den man daraus ziehen kann. Und wenn die anderen Jungs aus diesem Alter da früher oder später dazu stoßen und bei den nächsten Turnieren kann man ja auch wieder mit mehr Spielern agieren und dann sind solche Typen wie Nils Lichtlein zum Beispiel da dann auch dabei und erweitern auch noch das Spektrum der Nationalmannschaft. Aber das ist ja Zukunftsmusik. Aber hier muss man wirklich sagen, dass man mit so einem Fund jetzt unter den besten 4 zu sein bei Olympia auch wuchern kann. Das sind gute Perspektiven in jede Richtung. Ja, das wertet die Nationalmannschaft auf. Man muss in einem schon sehr erlesenen Kreis von nur 12 Mannschaften starten, setzt sich dort durch als Gruppenerster und hat schon ein paar gute Siege eingefahren. Und das Ganze wird veredelt mit einem Sieg gegen den Gastgeber. Also da sind so viele Aspekte drin, da kann man nach dem Turnier nochmal genauer drüber nachdenken. Aber ja, da war ein Haufen Dusel dabei, aber auch Reaktionsschnelligkeit und unerschütterliche Glaube bis zum Ende, dass es funktioniert. Und ja, da war ich sehr froh, dass ich das live miterleben durfte.
Du hast gerade gesagt, veredelt. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Das haben die Spieler ja in der Mix sondern auch gesagt. Wir sind hier noch nicht am Ende angelangt. Wir spielen jetzt hier erstmal gegen Spanien. Und das ist ein sehr schwieriger Gegner, weil die Art und Weise, wie Spanien auch in der Deckung agiert, das ist sehr schwierig. Da hat zum Beispiel dann auch Alfred Gislason im Gruppenphasenspiel gesagt, ich möchte da zwei bestimmte Spielertypen nebeneinander spielen haben und hat sich dann für die Variante Knorr und Witzke entschieden. Das hat eigentlich gut funktioniert. Am Ende hat Deutschland das Spiel gewonnen, aber es gibt immer diesen einen Faktor bei Spanien und das ist diese Mentalität, die sie haben. Und sie haben natürlich Gonzalo Pérez de Vargas, der ihnen salopp formuliert im Spiel gegen Ägypten dann am Ende nochmal den Arsch gerettet hat. So können wir es, glaube ich, auch sagen. Aber ich bin relativ optimistisch. Wie optimistisch bist du denn?
Bei mir ist es so halb und halb. Also ich glaube auch, dass dieser Sieg in der Vorrunde gegen Spanien ein ganz gutes Gefühl geben kann und er bedeutet aber für das zweite Aufeinandertreffen nicht unbedingt was. Und ich finde auch, dass man durchaus Sebastian Heimann eine Startchance geben sollte. Der ist jetzt wirklich drin im Turnier, kann man nicht sagen. Er ist schon längst drin im Turnier, aber hat mit so einer Leistung jetzt, glaube ich, viel Selbstbewusstsein angehäuft und es wäre auch etwas anderes. Man könnte Spanien damit vielleicht auch ein bisschen überraschen, ne? Und seine Zweikampfstärke wird in der Auseinandersetzung gebraucht, ne? Also wenn es da gegen Maqueda geht auf der Position, da muss echt was kommen. Und die Spanier haben natürlich auch ihre Schlüsse daraus gezogen, wie Deutschland da gespielt hat, ne? Und von daher, ich finde, es ist völlig offen, das Match. Und ich hoffe, dass die Deutschen nochmal so gut spielen, denn auch das Spanien-Match war ja auch echt ein gutes Spiel von Deutschland. Ne? Und man hat die endlich mal wieder geschlagen. Ne? Und jetzt geht's wieder von vorne los. Und von daher, ja, aber in der Partie gegen Frankreich waren schon eine Menge guter Aspekte drin, außer dass Julian Köster mittlerweile eine Blockade entwickelt hat, die muss irgendwie durchbrochen werden. Denn er fehlt als Faktor für die erste Welle, ganz klar. Und das sind seine einfachsten Momente, wenn er eben mit voller Begeisterung und vollem Tempo auf die Deckung gehen kann und dann eben das umsetzt, hochgeht und über den Block schweben kann und sich eben nicht im Positionsangriff aufreibt, sondern aus so einer Situation vielleicht mal ein Tor machen kann und sich ein bisschen Selbstvertrauen holt, das wäre fürs Spiel noch der Deutschen ganz, ganz wichtig. Denn so ist er als zahnloser Tiger nicht zu gebrauchen. Er verschleppt das Tempo in der ersten Welle. Das ist ganz oft eine Unsicherheit da, wenn Angriff, Abwehr gewechselt wird. Er schaut nach links und rechts, wer ist besser postiert, anstatt volle Pulle drauf zu gehen und dann mal gucken, was passiert. Ja, so machen es viele andere Mannschaften, ja, die sich sicher sind, dass wenn sie in der entscheidenden Zone ankommen, die anderen links und rechts sich so aufstellen, dass man die erste gute Chance bekommt. Ja, und das ist noch ein Element, das ausgebaut werden muss für meine Begriffe im deutschen Spiel. Vom Positionsangriff, finde ich, haben wir alle Möglichkeiten. Ne? Also man muss fast meinen, mit dem Prinz von Hannover kann gar nichts mehr passieren, dem deutschen Angriff. Ja. Juri Knorr spielt gut. Manchmal haben wir das Gefühl, er könnte sich in Anspiel an den Kreis verkneifen. Aber das ist eben das Risiko. Wenn du Goller jedes Mal in die Spur bringen willst, dann wirst du da nicht jeden Ball anbringen können. Ne? Denn sie wissen natürlich, wie stark der ist. Wenn der einen Ball in der Hand hat, dann landet er im Tor, mehr oder weniger. Ne? Und hat eine Riesenquote gespielt. Also damit habe ich jetzt schon ein paar positive Faktoren aufgezählt. Dazu gehört natürlich auch, dass bei uns der zweite Torhüter gegen Frankreich funktioniert hat. Das ist ein Pfund, mit dem wir auch gegen Spanien wuchern können. Da lege ich mich auch fest, die Heißdüse aus der Pfalz wieder funktioniert und die Halle vielleicht auch so anfixt, dass die endlich mal für uns brüllen in der Überzahl. Und jetzt hast du nicht mehr diesen Gegner Frankreich, den du bearbeiten musst, ne? Auch bis in den dritten Rang hoch, ne? Sondern es ist Spanien, ne? Wird man sehen, wohin die Sympathien shiften. Ja? Also Klar, von daher, die Spanier haben ihr Siegergehen wieder ausgepackt und sind in diesem Halbfinale irgendwie gelandet, aber sie haben es geschafft. Und dafür gibt es auch gute Gründe, ne, dass sie sich eingegroovt haben, ne, und ihre bekannten Qualitäten, also auch in der Abwehr, ins Spiel bringen. Ich finde sie ja im Angriff nicht so stark. Das sind die Angriffspunkte für eine gute deutsche Deckung. Ja, da machen sie auch relativ viele Fehler. Mir fehlt auch von den Rechtshändern ein bisschen die Durchschlagskraft, muss ich sagen. Aber mit einem Spielmacher und einem Co-Spielmacher im rechten Rückraum wie Alex Duschebajew immer viele unberechenbare Momente für die deutsche Deckung. Und von daher ja auch ein Spiel mit vielen Facetten und sau interessant in der Vorschau und mit einer guten Chance für Deutschland mal wieder, um eine Goldmedaille mitzuspielen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein hohes Gut und kommt halt auch auf eine Mannschaft nur alle 4 Jahre zu.
Ja, und da ist es so, da muss man erstmal dabei sein. Das wissen wir ja von den deutschen Frauen. 16 Jahre nicht dabei gewesen. Hier leider ein eher unschönes Turnier gespielt, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen. Du hast jetzt wieder ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Erstmal weiß ich, dass einige deutsche Fans sich jetzt auch spontan auf den Weg machen werden nach Lille, um hier dann morgen die Mannschaft anzufeuern. Und ich glaube schon, dass ein Großteil hier im Stadion, in der Halle, eher auf deutscher Seite sein wird. Die Spanier sind ja nicht so reisefreudig, was diese Veranstaltung angeht. Also da glaube ich schon, wird ein Großteil eher die deutsche Mannschaft unterstützen. Und ich weiß gar nicht, ob das bei unserem Gespräch in Paris gewesen ist, als du schon mal für Olaf in die Bresche gesprungen bist sozusagen, oder ob das mit Olaf Thema war, als ich gesagt habe, mutiert Julian Köster zu einem Abwehrspezialisten, weil du das jetzt gerade auch angesprochen hast. Ich sehe das genauso und ich verstehe gar nicht, warum das so ist, weil das hat Olaf auch immer betont und ich sehe das genauso und ich glaube nicht, dass du es anders siehst. Er ist ein fantastischer Entscheidungsspieler. Das heißt, wenn er in die Entscheidungssituation kommt, macht er selten grobe Fehler, sondern häufig trifft er die richtige Entscheidung. Hast du eine Erklärung dafür? Ist er vielleicht ein zu intelligenter Spieler, der sich zu viele Gedanken macht und dann sagt, nee, dann möchte ich den Fehler lieber vermeiden? Weil ich glaube, gerade auch gegen diese aggressive und sehr antizipative spanische Deckung, die auch mit allen Mitteln und Tricks arbeitet, wäre es enorm wichtig, aus der zweiten Welle heraus auch mal in leichte Abschlusssituationen zu kommen.
Ja, das ist genau auch meine Denkweise und das ist ein Problem, weil er in keinem Spiel so richtig in der Offensive gezündet hat und weil er in den Situationen, in denen er gegen die Hand geht, die er schon gut löst, erstens mal nicht so viele Wurfvarianten dann drauf hat, wie zum Beispiel ein Dreher oder so, ne, der noch was bringen könnte, und er bekommt auch keine 7 Meter. Und deswegen ist dieses Mittel der Wahl mittlerweile auch limitiert. Wenn du sagen würdest, okay, er kann nicht über die Mitte kommen in eine Wurfsituation, wo er seine Größe und seine Sprungkraft ausspielen kann, ist dieser Weg nach links gegen die Hand immer noch frei und ist ertragreich, weil dann Juri Knorr oder wer auch immer, Marco Grigic, danach einen 7 Meter ausführt. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Ne? Und deswegen ist dieser Grat immer schmaler für ihn geworden in der Offensive. Ne? Und der zweite Faktor ist, dass dieses schon als Basis verordnete Fehlervermeidungssystem von Alfred Gislason ihn natürlich nachdenken lässt. Ne? Und es ist ein feiner Junge, es ist ein nachdenklicher Junge, der sagt, wenn ein anderer besser drauf ist, dann überlasse ich dem Nächsten die Entscheidung und dann bist du unten durch bei der Deckung. Das spürt natürlich jeder. Ne, genau wie unseren Mangel auf Rechtsaußen, der so augenscheinlich ist. Ne, und sie Christoph Steinert oder wer auch immer da steht, einen Meter mehr zugestehen an günstiger Wurfposition, weil sie sagen, ein gewisser Prozentsatz landet eh in den Fängen von unserem Torhüter. Und das darf natürlich nicht sein bei Julian Köster. Und deswegen ist es so gut, dass Sebastian Heimann auf der Position ins Turnier gefunden hat, der jetzt eher zweikampfstark auch in der Deckung ist, aber eben eher auf halb und nicht im Mittelblock. Du kannst ihn also nicht 1:1 mit Julian Köster da austauschen. Und von daher ist das schon, das ist ein Problemfeld, ganz klar. Und die Blockade muss gelöst werden, so schnell wie möglich, am besten morgen.
Ja, so viel Zeit haben wir nicht mehr bis zu diesem Halbfinale. Ich habe schon diesen Dreher, den du eben angesprochen hast, von Julian Köster gesehen. Also generell kann er den, aber dafür brauchst du, glaube ich, auch ein gewisses Selbstverständnis und ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das scheint er momentan einfach nicht zu haben. Ich frage dich jetzt nicht nach einem konkreten Tipp, das lassen wir an der Stelle mal, ja, weil wir wollen natürlich hier nichts jinxen sozusagen und dann hinterher heißt, ja, Das seid ihr schuld. Aber Spaß beiseite. Ein paar Sätze noch bitte auch zum zweiten Halbfinale. Uros Sormann, der hat gesagt, ja, wir haben hier gegen Deutschland absichtlich verloren, damit wir gegen Norwegen oder wen auch immer im Halbfinale spielen und nicht gegen Frankreich. Und das wollten wir genau so. Die Rechnung ist komplett aufgegangen. Sie hatten tatsächlich keine Probleme gegen Norwegen. Also das muss man einfach so sagen. Die haben das runtergespielt. Alex Vlaar hat den Rekord eingestellt, den Renas Uschins ein paar Stunden vorher aufgestellt hatte mit 14 Toren im K.O.-Phasenspiel bei Olympischen Spielen. Also Hut ab, was die geboten haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, bei allem Respekt auch für den Taktikfuchs Uros Sormann, und er war ja auch ein toller Spielmacher zu seiner aktiven Zeit, dass die in der Lage sind, Dänemark zu schlagen. Dänemark hatte jetzt eher ein durchschnittliches Spiel gegen Schweden. Die haben nicht so überragend gespielt, wie sie das teilweise sonst machen. Und deswegen glaube ich, dass Dänemark sich relativ souverän durchsetzen wird. Was denkst du?
Also Überraschungen gibt es auch im Halbfinale, aber ich sehe das auch so. Der große Favorit auf die Goldmedaille ist jetzt schon Dänemark. Und wenn das Duo Pütlik-Gitzel ins Rollen kommt, dann gibt es keine bessere Kombi im Moment im Rückraum in der Welt. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die Jungs spielen. Du hast ja selbst diesen schönen Fact ins Spiel gebracht, dass die sich schon vom Schulhof kennen und seit langer Zeit auch so eine wie selbstverständlich aussehende, fast versteckte, nonverbale Kommunikation auf dem Feld herstellen können. Mit ein paar Fingerbewegungen wird da der nächste Spielzug angesetzt, auch wenn der Mittelmann was anderes sagt, das ist egal. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Uros Sormann so in die Trickkiste greifen kann, dass der noch selbst mit seinem Team so viele Tore erzielt, dass Dänemark immer weiter liefern muss. Das ist ja die Frage, wie weit geht das, ne, mit der eigenen Offensive? Und ich glaube, dass am Ende, wenn die Dänen alle Register ziehen, und da muss man sagen, hat Mikkel Hansen auch wieder Ordnung reingebracht in das Spiel gegen Schweden, die kurzzeitig verlustig ging. Das ist auch ein Faktor, der funktionieren muss. Er ist auch nicht aus Verdienstgründen hier dabei, sondern weil er immer noch seine Leistung bringen muss. Und das hat er getan gegen Schweden, wie ich finde. Und da hat der dänische Rückraum so viele Möglichkeiten, die Slowenen auseinander zu dividieren in ihrer Abwehr, dass zwangsläufig da eine Führung irgendwann rausspringt und Dänemark das mehr oder weniger souverän runterspielen wird. Das glaube ich auch. Also auch da sage ich einen Sieg in Höhe von 5 Toren voraus für Dänemark.
Okay, einmal gewinnt Norwegen bei den Frauen mit 5 gegen Dänemark und einmal gewinnt Dänemark mit 5 gegen Slowenien bei den Männern. Wie gesagt, wir halten uns jetzt zurück. Wir wollen keinen deutschen Sieg prognostizieren. Am Ende wird das nichts und dann ärgern wir uns hinterher. Aber wir freuen uns sehr. So viel konnte man, glaube ich, raushören auf dieses deutsche Halbfinale gegen Spanien. Das wird ein absoluter Kracher. Uwe sitzt am Mikrofon zusammen mit Pascal Hens bei Eurosport. Da könnt ihr sehr, sehr gerne reinschauen. Ansonsten herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich weiß, du musst nach einem Arbeitstag jetzt auch erstmal ein bisschen Pause machen. Das ist ja auch anstrengend. Das wird, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt, wenn man da 60 oder heute dann auch 70 Minuten den Fokus halten muss bei so einem Live-Kommentar hier vor 27.000 Zuschauern. Falls ihr noch ein paar Informationen sucht rund um Kreisab, findet ihr die bei Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber auch bei Instagram. Und morgen sprechen wir dann hoffentlich über einen deutschen Finaleinzug. Bis dann.